Massive Grabenkämpfe, Urheberrechtskrieg, Content-Mafia, es wird geschossen und zwar mit großen Waffen auf sehr, sehr kleine Tiere. Schlacht ums Urheberrecht. Tja, die derzeitig unklare Lage rund ums Copyright, die scheint ein Fest zu sein für Journalistenliebhaber von Kriegsvokabular. Da geht's mal richtig ab in den Schlagzeilen und dieses eigentlich doch eher, wenn wir mal ganz ehrlich sind, trockene Thema bekommt sogar auf einmal so ein bisschen Blockbuster-Glamour.
Allerdings, nach ein paar Wochen oder eigentlich müsste man ja sagen, Jahren reicht's dann aber auch. Und es wäre doch eigentlich mal an der Zeit, den Frieden einzuläuten. Das werden wir wohl nicht ganz schaffen, aber immerhin können wir über konstruktive Vorschläge für ein renoviertes Urheberrecht sprechen.
Das tun wir gleich mit Jeanette Hofmann, Chefin vom Google-Institut. Zuvor aber kommt unser Kollege Tarik Amir an die Reihe, der sich die schon existierenden Konzepte für ein Urheberrecht Reloaded angeschaut hat und sie für uns zusammengefasst hat.
Die Kulturflatrate ist so etwas wie der Oldtimer unter den Alternativen zum heutigen Urheberrecht. Seit Jahren plädieren Urheberrechtsexperten, aber auch einige politische Parteien für die Internetkulturpauschale. So auch der grüne Bundestagsabgeordnete Konstantin von Notz.
Die Grundüberlegung ist, dass man jeden mit einem Breitbandanschluss, also der relevant Sachen runterladen kann, durch eine Pauschalabgabe ermöglicht, sozusagen dieses legal zu tun. Allerdings nur private Angebote, also nur File-Sharen. Angebote wie Kino.to, also kommerziell illegale Angebote, bleiben verboten.
Das Konzept ähnelt den seit Jahrzehnten bestehenden Abgaben, die auf Leerkassetten, Kopiergeräte und CD-Rohlinge erhoben werden. Die Einnahmen daraus fließen den Urhebern zu. Uneinigkeit gibt es allerdings darüber, wie sich die Einnahmen einer Kulturflatrate gerecht verteilen lassen. Denn diese Aufgabe müsste eine Verwertungsgesellschaft übernehmen, so ähnlich wie es heute bereits die GEMA tut. Der Chaos Computer Club möchte diese Verteilung nicht einer zentralen Instanz, sondern durch seine eigene Spielart der Kulturflatrate den Nutzern überlassen. Kulturwertmark nennt sich das Konzept. Frank Rieger vom CCC erklärt die Idee.
Wenn es keinen Markt gibt, also die User nicht selber entscheiden können, welcher Song ist cool, welcher Text ist cool, dann kommt da sowas raus, mit dem niemand am Ende zufrieden ist. Und wir haben eine Technologie, die ist ungenutzt im Internet, so ein digitaler Micropayment, kann man sich vorstellen wie digitales anonymes Bargeld. Und diese Technologie wollen wir dafür benutzen. Das heißt, man bekommt für seine 5 Euro 500 Kulturcoins oder wie immer man es nennen möchte, die man dann ausgeben kann für Songs, für was auch immer, die an dem System teilnehmen.
Der Chaos Computer Club kombiniert so die Idee der Kulturflatrate mit Spendensammel- und Verteildiensten wie Flatter. Hier entscheiden die Internetnutzer, wie ihre freiwilligen Zahlungen in Form kleiner Beträge verteilt werden. Dazu klicken sie auf den Flatter-Button jeder Seite, die ihnen gefällt. Am Monatsende verteilt Flatter die Spenden gemäß der Klicks an die Anbieter und behält für sich eine Provision ein. Für Kreative kann sich das im Einzelfall durchaus lohnen. So verdient der deutsche Podcaster Tim Pritlove nach eigenen Angaben durch Flatter monatlich etwa 2.500 Euro. Aber auch unter den Urhebern gehen einige neue Wege. Es gibt immer mehr Kreative, die in Einzelfällen ganz auf ihr Urheberrecht verzichten. Hier ist Kopieren ausdrücklich erwünscht, denn sie hoffen auf den Werbeeffekt, wenn sich etwa ein Lied 100.000-fach verbreitet. Mittelfristig profitieren die Künstler davon auch finanziell. Bands spielen mehr Konzerte, ihre Musik läuft im Radio und Produktionsfirmen nutzen die Lieder. Frank Rieger vom CCC.
Der Werbeeffekt, dass ein Werk verfügbar ist ohne Hürde, dass man es lesen und hören kann und dann hinterher sagen kann, cool, dafür will ich bezahlen, der ist ganz enorm und der passt eben auch tatsächlich zur digitalen Welt.
Für die wohl radikalste Lösung plädiert der niederländische Politikwissenschaftler Joost Smiers. Er will das Urheberrecht ganz abschaffen, weil es seiner Ansicht nach vor allem wenigen großen Medienkonzernen diene. Smiers ist davon überzeugt, dass ohne diese Kontrollmonopole die ganze Gesellschaft von einer abwechslungsreicheren Kultur profitieren würde, die unter bestimmten Rahmenbedingungen auch kommerziell funktionieren könnte.
Tarik Amir über Ideen für ein modernisiertes Urheberrecht. Am spektakulärsten ist sicher da aktuell die These von Joost Smiers, einfach gar kein Urheberrecht mehr, wobei das schon in seinem Buch Kein Copyright etwas differenzierter betrachtet wird.
Wie realistisch das überhaupt ist, das Urheberrecht einfach mal sein zu lassen, das fragten wir Jeanette Hofmann. Sie ist Gründungsdirektorin des Instituts für Internet und Gesellschaft an der Humboldt-Universität Berlin. Mit ihr besprachen wir auch andere Vorschläge und vor allem auch ihre eigenen aus Wissenschaftlersicht. Das Urheberrecht also abzuschaffen, wäre das einfach so umzusetzen?
Realistisch ist diese Forderung insofern nicht, als wir als Nationalstaat wenig Einfluss auf die Entwicklung des Urheberrechts haben und dadurch internationale Verträge gebunden sind.
Inwiefern ist das Urheberrecht wirklich auch realistisch reformierbar? Wo sind Punkte, die man heute schon anknüpfen könnte?
Also ich glaube, da muss man trennen. Zum einen, wenn man auf internationale Verträge schaut, dann weiß man, dass es Jahrzehnte häufig dauert, um die überhaupt zu entwickeln und sie zu implementieren. Also da braucht man, glaube ich, einen sehr langen Atem, um auf der Ebene was zu bewegen. Aber das kann man ja trennen, zum Beispiel von einer Kritik am Urheberrecht. Was bewirkt es? Bewirkt es das, was intendiert ist, ja oder nein? Und was kann man beispielsweise tatsächlich auf der Ebene von Verträgen ändern?
Das heißt, Sie setzen statt dieser ganz großen Forderungen, wie gehört, dass man das Urheberrecht abschaffen sollte oder wie auch immer, dass man zu kleinteiligeren Lösungen findet in Zukunft für gewisse Bereiche und dass man dort mehr auf Austausch setzt?
Ich würde sagen, was wir brauchen, ist einen differenzierteren Blick. Wir wissen viel zu wenig darüber, wie das Urheberrecht in der Praxis eigentlich wirkt. Wir wissen gar nicht, wie viele Marktsituationen durch das Urheberrecht überhaupt geprägt werden oder ob nicht einfache Verträge genau das Gleiche erreichen würden. Hier brauchen wir aus meiner Sicht, und das sage ich jetzt nicht uneigennützig, empirische Forschung.
Was wären denn konkrete Vorschläge, um diese Problematiken zu lösen? Also wirklich konkrete, umsetzbare Vorschläge?
Na, ein Vorschlag, den wir zum Beispiel auch im Rahmen der Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft diskutiert haben, ist, ob man zum Beispiel Persönlichkeitsrechte von Verwertungsrechten trennen kann. In Deutschland werden die immer zusammengedacht. Also wer zitiert wird, hat auch das ausschließliche Recht an der Verwertung. Und das ist womöglich gar nicht immer notwendig. Mir ist schon daran gelegen, auch als Autorin, dass ich zitiert werde. Aber ich muss nicht immer unbedingt Einnahmen erzielen wollen. Ich bin unter Umständen manchmal besser bedient damit, dass meine Werke zirkulieren und ich dadurch bekannter und einflussreicher werde. Das ist eine Idee, über die man nachdenken kann. Und eine andere Idee, über die man nachdenken kann, ist, ob man nicht die Ausschlussrechte, die ich habe, nämlich, dass ich die Vervielfältigung allein kontrolliere, ob ich die nicht nach einer gewissen Frist in etwas anderes übersetzen kann, nämlich Beteiligungsrechte. Das heißt, wenn mein Werk in die Public Domain geht und jemand anders remixt dieses Werk mit etwas anderem und ist tatsächlich in der Lage, damit neue Einnahmen zu erzielen, wäre das nicht sinnvoller, wenn der meine Sachen einfach nutzen kann, aber ich dafür beteiligt werde an den Gewinnen, die er macht? Das, finde ich, ist aus meiner Sicht zurzeit einer der interessantesten Vorschläge.
Sie sagen, man kann darüber nachdenken und das sind ja stichhaltige Begründungen auch für diese Vorschläge. Aber wie realistisch ist deren Umsetzung, beziehungsweise wer muss noch alles drüber nachdenken und wie kann man wirklich einen Weg finden, sowas auch in die Realität zu bringen?
Ja, zum einen haben wir ja einen gewissen Druck aus dem Internet heraus. Früher hätte man von der Straße gesagt. Also die Leute stimmen einfach mit den Füßen ab. Wenn sie das Urheberrecht, so wie es jetzt ist, nicht als fair oder praktikabel empfinden, dann ignorieren sie es einfach. Und ich denke, alle hätten wir ein Interesse daran, einen rechtlichen Rahmen für die Zirkulation von Kulturgütern zu haben, von dem alle Seiten profitieren, dass nämlich unsere Künstler tatsächlich ein Auskommen haben, was sie, das muss man immer wieder betonen, größtenteils heute nicht haben. Also wir hätten gerne eine Situation, wo die Gelder, die Gewinne, die ja tatsächlich erzeugt werden am Markt, wo die so ausgeschüttet werden, dass auch jeder etwas bekommt. Und gleichzeitig hätten wir aus Nutzersicht natürlich auch gerne einen Rahmen, der uns erlaubt, von den digitalen Möglichkeiten so zu profitieren, dass wir nicht mit einem Klick jeweils zur Kasse gebeten werden, sondern wir womöglich mit Subskriptionsmodellen arbeiten, sodass das Internet so ein bisschen wird wie beim Fernsehen, wo wir einmal im Monat zahlen, aber dafür durch alle Programme und alle Kanäle durch surfen können, wie uns das gerade gefällt.
Was könnten konkret die nächsten Schritte sein, um auch aus dieser Ideologisierung der Diskussion herauszutreten?
Also in einigen Bereichen bewegt sich ja was. Man darf da das auch nicht unterschätzen. Zum Beispiel im Bereich der Literatur, vor allen Dingen der wissenschaftlichen Literatur. Da gibt es ja die Forderung nach Open Access. Das ist nämlich immer dann, wenn öffentliche Mittel eingesetzt werden, die Öffentlichkeit auch freien Zugang hat. Und da hat sich tatsächlich viel bewegt. Erstens, weil die Wissenschaftsorganisationen diese Idee aufgegriffen haben. Und zweitens, weil die Verleger auch selber feststellen, dass sie mit ihren bisherigen Geschäftsmodellen nicht mehr wirklich weit kommen. Bei den Zeitschriften ist es so, dass die Bibliotheken rebellieren, weil sie die Kosten nicht mehr tragen können. Und bei den Monographien ist es so, dass immer weniger abgesetzt werden. Es gibt inzwischen Verlage, die anfangen, selbst zu experimentieren. Das heißt, einmal fahren sie ihr altes Geschäftsmodell weiter, gleichzeitig aber gründen sie kleine Subverlage, wo sie beispielsweise Bücher Open Access an ihre Kundschaft weitergeben. Da muss man dann natürlich verhandeln, ob das, was die Bibliotheken früher für Subskriptionen bezahlt haben, in Publikationsfonds umgewandelt werden können. Da haben wir gewissermaßen zurzeit so eine Umbruchssituation, fast eine Laborsituation. Und eine solche Laborsituation würde ich mir für andere Kulturgütergattungen auch wünschen, wo sich die Verlage was trauen, sich gleichzeitig mit den Nutzern zusammensetzen, weil man sich einig daran ist, dass Kulturgüter erstens produziert werden sollen, aber dass sie auch zugänglich gemacht werden sollen und zirkulieren dürfen.
Wir können ins All fliegen, wir können den Finanzmarkt regulieren. Wann werden wir das Urheberrecht so umformulieren können, dass alle mit zufrieden sind?
Ich glaube, das wird nicht so sein wie 1968 oder wann immer wir das erste Mal zum Mond geflogen sind, sondern ich glaube, dass sich nach und nach Einzelne aus diesem Graben heraustrauen und beginnen zu experimentieren. Und ich hoffe, dass wir Situationen schaffen, wo tatsächlich die verschiedenen Seiten zusammenkommen, nicht um nur Argumente auszutauschen, sondern konkret nachdenken, wie wir kollektiv von der Digitalisierung profitieren können, sodass für alle was dabei rauskommt.
Also muss weiter viel, viel nachgedacht werden. Danke an Jeanette Hofmann, Direktorin vom Institut für Internet und Gesellschaft von der Humboldt-Universität Berlin. Und wir sind vor allem aber damit auch, und das ist auch natürlich eine Art der geistigen Anregung und der Bildung, vor allem schon wieder über diesen Umweg gelandet bei den Diskursen zum Urheberrecht, zum geistigen Eigentum. Eine riesige Auseinandersetzung, die wir vorhin schon angesprochen haben, die man aber auch ruhig mal relativieren kann und vielleicht durch einen Blick anderswohin auch anders einordnen kann. Denn während wir uns hier immer wundern wegen dieser vielen Unklarheiten in Sachen Urheberrecht und deshalb schon über die Abschaffung oder zumindest über eine große Reform debattieren, überlegt man in anderen Ländern, wie ein Urheberrechtsschutz grundsätzlich überhaupt aussehen könnte. Und das tut man natürlich vor allem dort, wo es einen solchen Schutz praktisch überhaupt nicht gibt. Also schauen wir doch mal nach Nollywood und zwar mitten rein in die nigerianische Filmindustrie. Ein Beitrag von Marc Engelhardt.
Ich habe genug davon, als Hindernis der königlichen Dynastie zu gelten, brüllt die Prinzessin ihren Vater an. Bist du noch ganz bei Trost, brüllt der König zurück. Schüsse fallen, Häuser explodieren, Fäuste fliegen, ab und an werden Küsse gehaucht. So und nicht anders als im Film Die Rückkehr der Prinzessin lieben Nigerianer und andere Westafrikaner ihre Filme.
They enjoy love.
Die Zuschauer wollen Liebe, Leidenschaft, Spannung, Gewalt, Revolution, Eheprobleme. Alles, was menschlich ist, sagt Nollywood-Regisseur Theodore Anyanji.
All aspects of human endeavors.
Niemand stört sich am scheppernden Ton, an bröckelnden Kulissen oder dem meist einfältigen Laienspiel der Schauspieler. Billig ist in Nigerias Filmindustrie, die liebevoll Nollywood genannt wird, Programm. Nicht einmal 20.000 Euro kostet die Herstellung eines Nollywood-Films, von dem wöchentlich geschätzte 20 neu auf den Markt kommen, ausschließlich als DVDs, was illegales Kopieren besonders einfach macht. Theodore Anyanji.
Piracy is a curse.
Produktpiraterie ist ein Fluch für uns. Sie hat direkte Auswirkungen auf unsere Einnahmen. Wenn ich heute hier einen Film veröffentliche, dann kann ich sicher sein, dass illegale Kopien innerhalb von 48 Stunden überall auf der Welt erhältlich sind.
All over the world.
Vor allem die afrikanische Diaspora, aber zunehmend auch andere Zuschauer in aller Welt sehen sich begeistert die Billigstreifen Made in Lagos an. Nollywood-Regisseur Lancelot Imaswen glaubt sogar, dass die Streifen ein neues, positives Image des sonst so düsteren Kontinents vermitteln. Africans, they are not on top of the tree. Manche Zuschauer realisieren zum ersten Mal, dass Afrikaner nicht auf Bäumen leben. Wir haben Autos und Häuser, große Häuser, die in einem Film auftauchen. Es geht also nicht nur um Unterhaltung. Nollywood ist längst zur Stimme Afrikas geworden. Doch von ihrem Erfolg haben Regisseure wie Ima Swen kaum etwas. Denn obwohl Nollywood inzwischen neben den USA und Indien als eine der größten Filmindustrien weltweit gilt, sind die Margen gering. Die Hälfte des Profits, so schätzt Nigerias Filmindustrieverband, geht wegen der Produktpiraten verloren. Dabei sind es die gleichen Piraten, die die Industrie einst groß gemacht haben. Als niemand in einen Film investieren wollte, sorgten sie für den Vertrieb und machten so das Genre erst berühmt, weiß Afam Okereke, selbst nigerianischer Produzent. Es gab eine Phase, da haben Investoren und Produzenten versucht, Geld von den Banken zu bekommen. Aber die Sicherheiten, die die Banken verlangten, waren zu hoch. Wer einen einigermaßen anständigen Film machen wollte, musste dafür sein Haus verpfänden. Heute ist die Lage anders. Selbst Regisseure, die Welthits produzieren, schaffen es oft nicht, ihre Kosten wieder einzuspielen. In Nollywood regen sich Proteste. Schauspieler gehen für den Schutz des Urheberrechts auf die Straße oder rufen in Werbespots eindringlich auf, Originale zu kaufen. Nollywood ist eine der größten Filmindustrien weltweit. Das ist super. Aber wussten Sie, dass Piraterie die Industrie zugrunde richtet? Dagegen muss man etwas unternehmen. Dabei hat Nigeria zahlreiche Gesetze, die das Copyright schützen sollen. Auch internationale Abkommen hat das Land unterzeichnet. Doch Kritiker werfen der Regierung vor, das Problem nicht ernst genug zu nehmen. Dann nämlich müsste sie die Einhaltung der Gesetze effektiv kontrollieren. Derzeit aber sind illegal gepresste DVDs auf jedem Markt zu haben und deutlich leichter zu finden als ein Original. Piraten und Händler illegal gepresster DVDs verteidigen sich öffentlich als Bewahrer der filmischen Vielfalt und Anwälte des kleinen Mannes, der sich die oft 20-mal teureren Originale nicht leisten kann. Für David Owemedimo von der Weltorganisation für intellektuelles Eigentum WIPO nicht mehr als eine schlechte Ausrede. Alle Belege, die uns vorliegen, sprechen dafür, dass Urheberrecht eine Grundlage für wirtschaftlichen Fortschritt ist. Studien, die wir durchgeführt haben, zeigen, dass Länder mit effektivem Urheberrechtsschutz von mehr wirtschaftlicher Entwicklung profitieren als Länder, in denen das Urheberrecht nicht geschützt wird. Um seine Filmindustrie zu schützen, müsste Nigerias Regierung kräftig investieren, glaubt auch Owemedimos Kollegin Carol Croellia. Auf dem Filmmarkt muss es eine gemeinsame funktionierende Institution geben, die die Filme lizenziert und die Rechte der Urheber vertritt. Und oft geht es auch darum, dass man die Vertragsverhältnisse genauer definiert, damit man sicherstellt, dass die Erträge aus dem investierten Kapital auch bei den richtigen Leuten ankommen. Trotz des großen Erfolgs sind die Filmbudgets in Nollywood seit Jahren nicht gestiegen, stagniert die Qualität. Ohne Mehreinnahmen aus dem Filmgeschäft wird sich diese Situation kaum verbessern.
Marc Engelhardt über Nigerias Filmindustrie, Nollywood und die beiden Seiten der Piraterie-Medaille. Erst ist man bekannt geworden, dadurch heute große Leidtragende dieser Entwicklung.